Ja, es ist ein Liebesbrief. Also, aber ich halte diesen Herrn für einen eitlen und begabten Streber. Nichts für Sie. Vielleicht habe ich kein Glück in der Wahl meiner Objekte. Mädchen wie Sie vergreifen sich sehr leicht, und das Schlimme ist, dass Sie nie mehr loskommen. Mit Fräulein Timmer geht's genauso. Ich bin aber eigentlich sehr glücklich in dieser Liebe. Ich kann für mich allein glücklich sein. Ich kann für mich allein leiden. Ich bin gar nicht so unglücklich. Ich bin ausgefüllt. Ich werde sehr gut arbeiten in der nächsten Zeit. Das ist ja dann sehr gut. Aber schlagen Sie sich diesen Mann aus dem Kopf. Er ist ein Ekel, glauben Sie mir. Neulich hat er unseren tapferen Behm Rabke angegriffen, hat geschrieben, alle Reiseschriftsteller schrieben wie Heine, die Kellner in Göttingen haben rote Haare. Auch dieser Herr Behm Rabke führe in der Welt herum und esse mit Lords und Marquis, aber vom arbeitenden Volke habe er keine Ahnung. Ja, natürlich. Primo de Rivera oder Briand. Es war auch geschmacklos von Behm Rabke zu schildern, wie er bei Briand gesessen hat und wie Fräulein so und so, die Tochter des Ministers, lächelte und Herr de Ypsilon sich der lieblichen Madame Z zuneigte. Gewiss, gewiss, aber Behm Rabke ist trotzdem kein Snob. Ist doch ein kenntnisreicher Mensch, vielleicht zu ernst, aber so ein paar Entgleisungen rauszupicken und daran den guten Behm festzunageln, ist ordinär. Rausgepickte Entgleisungen, an denen man jemanden festnagelt, sind auch schön. Ich meinerseits will ja keine warme Lanze für ihn einlegen, aber ich kann es nicht vertragen, wenn Sie auf ihn schimpfen. Ich darf schimpfen, aber Sie nicht. Also, was hat er nun gemacht? Wo ist die Schweinerei? Bisher hat er sich über Behm mokiert. Gewiss, aber Behm hat eine Berichtigung geschickt. Herr Miermann, Sie sind ja ulkig heute. Berichtigung für Spott gibt's doch nicht. Das kommt mir vor wie die Sache, die ich vorigen Winter mit Fräulein Ostau erlebte. Ich kenne die Grete Ostau schon viele Jahre, war mal, bevor sie ein Monokel trieg und einen schwammigen Garçon-Typ. Bildschön. Eine dicke Garçon ist nämlich was Furchtbares. Sie können sich das nicht vorstellen, wie hübsch die Grete Ostau damals war. Vorigen Winter komme ich zu Philipps, steht die Grete Ostau im Korridor, sag ich zu Golisch, mit dem ich hinging, ganz leise, ach, ist die hässlich geworden. Am nächsten Tag klingelt mich Karl Philipp an und sagt, hören Sie, die Grete Ostau ist gestern sofort weggelaufen, weil sie so über ihre Äußerung gekränkt war. Sie sagt, sie sollen sie anrufen und sich wegen der Äußerung entschuldigen und sie zurücknehmen. Ich habe ihm gesagt, dass es mir sehr leid täte, dass sie die Äußerung gehört hat, aber zurücknehmen könne ich sie nicht. Hätte ich anrufen sollen und sagen, liebe Grete Ostau, ich habe zwar gesagt, ich finde, Sie sind hässlich geworden, aber ich nehm's zurück. Ich habe mich geirrt, ich finde Sie sehr schön. Genauso wenig kann doch Meier schreiben, ich habe zwar geschrieben, dass ich Herrn Behm einen Affen finde, aber ich find's nicht mehr. Sowas kann man doch nicht berichtigen. Richtig. Aber es war ja ganz anders. Meier hat dem Behm grobe Irrtümer vorgeworfen. Fälschlicherweise, und nur das hat Behm berichtigen wollen. Meier hat die Berichtigung aber nicht drucken lassen. Stattdessen hat er einen sehr höflichen Brief an Behm geschrieben, und den eigenen Brief, den hat er publiziert. So feige ist er immer. Nur nicht zugeben. Sicher, mir Mann, sicher, aber ich liebe ihn. Ich kann mir doch nicht helfen, ich... Er ist doch ein armer Hase. Möchte so gerne anrufen. Tun Sie's nicht, Kohlerchen, tun Sie's nicht. Sie sehen einen witzigen Burschen in ihm. Er ist aber ganz anders. Ich lese zufällig jetzt buddhistische Schriften. Da zitiert er neulich einen Satz aus einer, die ich gerade las. Sind das Zufälle? Natürlich. Überschätzen Sie sowas doch nicht und... Hängen Sie sich nicht an ihn. Und wie geht es Ihnen, Herr Miermann? Sie ist eine merkwürdige Frau. Sie macht rasch Karriere, vielleicht etwas übertüchtig. Kennt bereits alle Welt, verkehrt überall, hat über alles ein Urteil. Ein ganz neuer Typ. Sie hat sich die Haare bereits 1918 schneiden lassen. Sie sind ja eine altmodische Person. Ja, ja. Ich werde ein bisschen durch die Straßen laufen. Sie fuhr zum Tiergarten. Krokus, Kinderwagen und Knospen an den Büschen, bunte Wollzwerge mit Teddybären im Arm und Rollern. Am nordöstlichen Rand des Tiergartens luden sie jetzt die Kähne aus. Der Hering kam, Schiffsladungen voll, der junge, herrliche, voll fette Frühlingsmädchenhering. Öljacke, Tran, Seewind und Salzhauch, von der Küste bis zum Alexanderufer am Lehrter Bahnhof, wo sie ihn ausladen, das demokratische Tier. Ihn und die Ziegelsteine, die sie auf dem Rücken aus dem Kahnbauch tragen für neue Häuser. Invalidenstraße, Jungsmuseen, Steine, Telegrafen, Modelle und Wahlgerippe, Heidestraße, Auguststraße, Preußische Bau- und Finanzdirektion, Bezirksausschuss für den Stadtkreis Berlin. Und dann bekam man eine Karte, dass Zivilsachen abzuholen seien, wohingegen dem Kanonier. 4 Jahre später. Unvergesslich der 17-Jährige. Starker Berliner Junge. August 1918, Heidestraße. Wie er am Tor den Koffer schwang. Nu, jetzt rinn ins Gefängnis. Jetzt hing da ein zerfetztes Plakat. Hunger, Arbeitslosigkeit, Massenelend, den Prolret gesamten Bankwesens, international, Diktatur. Der Bezirksausschuss war rosa und rosé gestrichen in sanften Tönen, des Krieges Stürme schweigen. Ein Fenster stand offen. Eine Stube mit weißem Kachelofen, rotem Sofa, Nussbaumschrank, Riesenzimmerlinde. Alte Stadt, Kliniken, Studenten, Kommerz, Baukerei, Lokale der Christengemeinde neben kleinen Hotels. Fräuleins mit Zillefiguren standen da. Auch kein leichtes Dasein, dachte Fräulein Kohler. Und das arbeitende Volk? 42 oder 48 oder 52 Pfennige die Stunde, vorausgesetzt, dass man Arbeit hat. Die guten, fetten Schinkenenten kosteten 1,10. Schweineköpfe bekam man das Pfund schon für 30 Pfennig. Es war 6 Uhr, gebratene Leber und Suppe 75 Pfennig, bunte Wäsche in den Läden, der Wunschtraum, Trikotseitenhemden, rosa mit gelben Spitzen, Puder und Schminke, Monatsgarderobe und Möbel auf Abzahlung, Leihhäuser. Medizin und Juristerei endeten hier als Naturheilpraxis und Rechtsbüro. Links Ehescheidungen, rechts Strafsachen. Am Alexanderplatz war schon die Berolina fort. Hier hatte sich der Staat sein Bollwerk errichtet, worin noch einige Löcher waren, die daher kamen, dass mit zugespitzten Eisen um Ideen gekämpft wurde. Hier stand auch das Bollwerk des Rechts, das keine Löcher bekam, weil es hinter der Staatsgewalt versteckt stand. Und das Bollwerk der Magenversorgung. Hier türmte sich der Fraß, Berge blassroter Lungen, schwärzlicher Nieren, blutiger Kadaver, Kisten voll Apfelsinen, grünlicher Käse aus Frankreich und rötlicher aus England, grüner Salat und Blumenkohl aus Holland, Züge voll Blumen, Säcke voll Bohnen, Erbsen und Reis. Nacht für Nacht, teils Gnade Gottes und teils Frachtbrief, teils Wunder und teils Chemie, teils Segen der Erde und teils Organisation. Jenseits des Herzens der Stadt begann der Tag um 6 Uhr. Enge Höfe, Häuser voll Menschen, voll Nähmaschinen, voll Hobeln und Hämmern und Stampfen, verfallene Häuser, beklebt von oben bis unten mit grellen Schildern, Schullokal, Strumpfvertrieb, Hosenzentrale, Kleiderhof. Arbeitslose gingen zum Stempeln, standen herum, verkauften Hosenträger, Kämpchen, Leim, Schokolade. 3 Tafeln, 1 Mark. Alte Kleider hingen überm Lumpenkeller, zahle höchste Preise, zum Verkauf aus. Junge Burschen reckten sich, wollten bald losziehen auf Wanderschaft, die große Stadt verlassen, über die Landstraßen hingehen. März, wie es war. Schönhauser Tor, hier war Berlin, weit nach Norden und Osten und Westen. Das Leben der Millionen. Und wenn es gut gewesen, dann waren es 115 Mark im Monat, denn es war nicht immer volle Schicht und 10 Mark Rente für die alte Mutter. Aber 30 Mark gingen ab davon für Miete oder 150 Mark für Geschinde und Gekrabbel, Treppen auf und ab und 25 Mark Spesengeld, Mann, Frau und Kind als Stadtreisender. Leihhäuser, daneben die Destille zur Pfandkammer, Konfektion für starke Damen, Berufskleidung, Uhrenläden zur Einsegnung, alte Fabriken, vorn Villen mit Treppen vom Vorgärtchen her. Bald auch die neuen, herrlich vertikal, roter Ziegel, sachlich modern, hart. Für Seele und Sehnsucht war der Balkon da. Blumenkästen wurden gestrichen, neu befestigt, Bindfäden gezogen für Feuerbohnen und wilden Wein, Taubenhäuser aufgestellt. Zwischen der Distille zum Schmalzelmaxe und der zum feuchten Dreieck Läden für Kanarienvögel und Laubfrösche, auch der Goldfisch lebte noch, Läden für bebänderte Lauten. Kinder spielten mit Kreisel und Murmel, hupften Himmel und Hölle, die sie mit Kreide auf den Asphalt gemalt hatten. Größere gingen feierlich, kleine Mädchen in schwarzen Kleidern, gelbe Rosen im weißen Papier und das Gesangbuch in der Hand. Kleine Knaben im schwarzen Anzug mit Myrtensträußchen im Knopfloch. Man hatte sie für das Leben eingesegnet, auf das sie warteten. Vorerst auf die Lehrstelle, die nicht zu bekommen war. Dann auf das Übrige. Alte saßen vor der Tür, hüteten die Kleinsten, einem flog der Luftballon davon. Es weinte. Erster Frühlingsschmerz. Ach, was flog einem alles davon im Leben. Ringbahnhof. Scharen von Arbeitern, die lautlos heimkehrten in der Dämmerung, die blaue Kanne in der Hand. Fräulein Dr. Kohler mischte sich unter sie. Sie weinte, während sie in die Stadt zurückfuhr. Zu Hause in Blumeshof erwartete sie ihre Mutter, Frau Geheimrat Kohler. Sie war eine stille Frau und sehr altmodisch. Immer trug sie ein graues Moiré-Band mit einer Brosche um den nackten Hals. Es war jetzt so, dass sie immer noch etwa 350 Mark Rente hatten. Dazu kam das Einkommen von dem Fräulein mit 350 bis 400 Mark im Monat. Das war ganz nett. Die Wohnung für 5000 Mark Friedensmiete hatten sie so vermietet, dass sie nur 100 Mark im Monat kostete. Wohinzu sie noch manches für Frühstück, das elektrische Licht und so weiter von den Mietern erhielten. Die Wohnung war sehr elegant gewesen. Sie hatten mehrere alte Stücke, der Vorplatz war 40 Quadratmeter groß, genauso groß wie eine Wohnung sein müsste, in der ich glücklich wäre, dachte Lotte Kohler immer. Die Wohnung hatte 3 Zimmer nach vorn, eines mit 3 Fenstern, die anderen mit 2 Fenstern. Daran schloss sich ein Esszimmer von etwa 70 Quadratmetern. Es war ein ungeheurer Raum mit dunkler Ledertapete. Man konnte 60 Personen darin setzen. Neben dem Ofen, einem braunen Ungeheuer, hingen 2 Wandleuchter, holländische Messingbläker. Das war sehr elegant gewesen. Rings auf dem Paneel waren die Delfter Vasen und Teller aufgestellt. Da lebten Mutter und Tochter. Das große Fenster zum Hof war bunt verglast. der Referendar bleibt«, sagte die Mutter. »Ach, Gott sei Dank«, sagte Lotte. Das Mädchen brachte die zurechtgemachten Stullen. Das Mädchen sah liederlich aus. Sie trug eine blaue Schürze. Bei 5 Mietern und 10 Zimmern blieb keine Zeit für weiße Schürze. Die Mutter sagte, »Ich war heute Nachmittag bei Tante Else. Sie erzählte, wie die jungen Mädchen ihrem Erwin nachlaufen. Neulich ist sie nach Haus gekommen, ist gerade Fräulein Glaser die Treppe heruntergekommen. Wie findest du das?« »Geschmacklos von Erwin.« »Aber sonst?«
»Ich bitte dich.«
»Das ist Geschmackssache.« »Übrigens habe ich heute großen Ärger gehabt. Der Powitzer hat mir nun doch seinen großen Hund in die Wohnung gebracht. Nun kann Wanda zu allem Übrigen noch den Hund ausführen.«
»Du, das geht aber nicht.
Das sage ich auch, aber was soll ich tun?« »Willst du nicht mal mit ihm sprechen?«
»Ja, gern, aber wenn er kündigt. 2 Zimmer.«
»Ja, 2 Zimmer. Das geht doch nicht.«
»Nein, das geht nicht. Weißt du, Mama, man müsste eben die große Wohnung aufgeben. Aber wie sollen wir Abstand und Renovation aufbringen? Kostet sicher 5.000 Mark. Unter 3.000 Mark Abstand bekommt man keine anständige Wohnung und 2.000 Mark für Renovation.
Das geht eben nicht.
Aber die Plage mit den Mietern ist schrecklich.
Was wir brauchen, kriegen wir überhaupt nicht.
Nämlich eine 3- bis 4-Zimmer-Wohnung. Ach, 3 wäre reichlich.
Sicher, Mama, sicher. Aber ohne Schein kriegen wir sie nicht und den Schein bekommen wir nicht. Wir hätten uns gleich nach der Inflation für eine kleine Wohnung vormerken lassen sollen auf dem Wohnungsamt. Jetzt ist es zu spät.
Ach, ich weiß nicht. 700 Mark, das ist doch viel Geld.
Mama, sicher.
Aber wie kümmerlich leben wir?
Ja, du hast ganz recht.
Ich weiß auch nicht. Es muss da und dort etwas repariert werden. So eine große Wohnung kostet eben auch. Selbst wenn man gar nichts machen lässt. Und was die Mieter ruinieren. Die Platte vom Mahagonitisch ist ganz kaputt. Da hat dies Fräulein Stipensky immer ihre heißen Kannen ohne Decke aufgestellt und der Flügel sieht ganz fleckig aus. Und neulich hat Herr Powitzer eine Meißner Figur heruntergeworfen.
Oh, welche denn?
Die Putten am Amboss. Ich wollte sie zum Kleben geben, war schon bei Meißen, aber Mama. Die Puttenfiguren sind doch grässlich. Muss man Herrn Powitzer dankbar sein, wenn er sie kaputt macht. Und da willst du noch Geld fürs Kleben ausgeben.
Man will doch nicht ganz verkommen.
Aber die Meißner-Figuren sind nun wirklich das Überflüssigste. Wenn ich mir mal ein Auto nehme, regst du dich auf. Es ist aber auch unnötig. Wir sind überhaupt nur ausnahmsweise gefahren. Dein Großvater fand, junge Mädchen können laufen.
Das war 1895, ist 35 Jahre her. Wollen wir nicht doch einen der Silberkästen verkaufen?
Ich hätt's gern für dich aufgehoben, aber ich bitte dich. Was soll ich mit 48 Personen Silber? Das ist nur eine Belastung. Man kriegt bloß allzu wenig dafür. Kein Mensch will mehr Rokoko-Muster. Ich bin glücklich, dass wir den Grützner und den Lehnbach in der Inflation verkauft haben.
Ja, ja. Trotzdem dein Vater die Bilder sehr geliebt hat. Fräulein Doktor ging in ihr Zimmer. Sie las noch. Ein Buch, das ihr Meier geborgt hatte. Geschichte und Wesen des Buddhismus. So wenig sollte die Frau sein. So ausgeschlossen vom Nirvana, so unrein, so verflochten ins Rad der Dinge. Warum predigte er ihr gerade ihr Askese, wo doch das Gegenteil notwendig gewesen wäre? Warum war er so schlecht zu ihr, so böse? Warum war sie so entsetzlich allein, ausgeplündert, einsam und lächerlich? Sie weinte. Im Esszimmer saß Frau Geheimrat Kohler und machte Kasse. Es war ihr eine alte Gewohnheit seit den Zeiten, als sie einen Hausgebrauch von 60.000 Mark hatten und ihr Mann an 80.000 bis 100.000 Mark verdient hatte. Warum heiratete die Tochter nicht? Sie war sehr verbittert. Alle anderen hatten geheiratet und gut geheiratet. Wie gut, die meisten. Mit Lotte musste etwas nicht stimmen. Hätte sie doch den Doktor Brandenburg genommen. Hat jetzt ein glänzendes Einkommen. So ein ordentlicher Mensch, der hätte für sie gesorgt. Aber die Mädchen machen's ja immer verkehrt. Gute Männer wollen sie nicht. Und eine Mitgift konnte sie ihr auch nicht mehr geben. Nur die Einrichtung und die Aussteuer und Silber und Glas und Porzellan für 48 Personen.